Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die seit ziemlich genau 4 Jahren die Präsidentin ist des Baden-Württembergischen Landtags. Guten Morgen und herzlich willkommen, Muhterem Aras.
Guten Morgen, Herr Heim.
Wie geht's?
Gut.
Ja, sind wir der erste Termin heute bei Ihnen?
Das ist tatsächlich mein erster Termin und vor allem war ja gestern der schöne Feiertag.
Ja.
Viel Sonne, ich saß im Garten, viel Vögelgezwitter. Aha. Dachte ich, ich lebe echt im Paradies.
Das irritiert mich jetzt insofern, weil ich immer dachte, auch an Feiertagen sind Spitzenpolitiker von morgens bis abends terminlich eingespannt.
Also ich habe gestern tatsächlich keinen Termin gehabt. Ich habe viel gelesen, aber das kann man ja im Garten, im Freien, wenn man die Möglichkeit hat, genießen. Insofern bin ich eigentlich ja ganz zufrieden.
Und entspannt.
Entspannt, genau.
Hat sich Ihre Arbeit, also auch politisch gesehen, Ihre Arbeit als Landtagspräsidentin bedingt durch Corona sehr verändert?
Ja, natürlich. Corona geht ja nicht an uns vorbei, so wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen sich alles auf den Kopf gestellt hat oder so ist es bei uns auch. Also die beispielsweise sind alle Abendveranstaltungen, große Veranstaltungen, nicht nur Abend, sondern wir haben ja im Landtag immer viele große Veranstaltungen gemacht, ja. Politische Themen. All das ist weggefallen.
Abgesagt oder verschoben?
Wir mussten manches absagen. Bürgerfest zum Beispiel haben wir abgesagt, Sommerfest abgesagt, andere Veranstaltungen holen wir nach, zum Beispiel am 23. Mai, okay. Zum Tag des Grundgesetzes hatten wir eine sehr spannende Reihe, Wertsachen, was uns zusammenhält, das ist verschoben worden auf Oktober.
Wie ist es bei den Parlamentssitzungen, wie kriegen Sie das hin mit diesem 1,5 Meter Abstand?
Auch das ist komplett anders, also früher war es so, dass auf der Besuchertribüne oft Besuchergruppen saßen, Schülergruppen, Schulklassen oder andere Gruppen, die sind nicht mehr da. Geht nicht, weil wir ja auch Abstandsregelungen einhalten müssen. Das heißt, die Abgeordneten haben mindestens einen Sitz neben sich frei und das ist auch gekennzeichnet. Und Abgeordnete sitzen auch auf der Besuchertribüne und die Regierungsbank ist auch ausgedünnt, also immer mindestens einen Platz frei. Und die Regierungsmitglieder dürfen ausnahmsweise in dieser Zeit auch von ihrem Platz, von der Regierungsbank aus abstimmen, wenn sie gleichzeitig Abgeordnete sind. Das geht ja normalerweise nicht. Und für mich als Präsidentin ist es schon eine ungewöhnliche Situation, weil man ja nicht nach oben schaut. Normalerweise kommen ja Zwischenrufe, Wortmeldungen aus den Reihen des Parlaments und das ist im unteren Bereich. Und es kam schon vor, dass Kollegen gesagt hat, Frau Präsidentin, hier oben sitzen auch Abgeordnete. Also ändert sich.
Apropos Frau Präsidentin, mussten Sie sich, als Sie es geworden sind, an diese Anrede erstmal gewöhnen?
Es ist, nicht?
Okay.
Nee, das gehört dazu und dann ist es so.
Also wenn was ungewöhnlich wäre, jemand jetzt zu mir Herr Präsident sagen würde, würde mich das, glaube ich, erstmal ein paar Tage irritieren.
Naja gut, ich meine, ich habe mich auch für dieses Amt beworben, von dem her wusste ich, was auf mich zukommt. Ja. Am Anfang ist es vielleicht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn Leute einen fragen, soll ich sie als Frau Präsidentin ansprechen oder Frau Aras, was ist Ihnen lieber? Diese Frage kam auch. Und damit kann man ja umgehen.
Ansonsten eins noch zum Schluss. Es gibt ja nun Firmen, große Firmen, die Erfahrung gemacht haben, mit Videokonferenzen kommt man eigentlich genauso weit wie mit diesem ausufernden Standorttourismus und diesen immer von A nach B und nach C und nach D fahren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also wir haben auch natürlich viele, viele Videokonferenzen. Die Ausschusssitzungen haben fast ausschließlich als Videokonferenzen stattgefunden und auch unsere Fraktionsarbeit, Ausschussarbeit und auch andere Sitzungen finden per Videokonferenz statt. Es hat den Vorteil, dass man diese Reise deutlich reduziert, Anreise, aber ich finde es ehrlich gesagt anstrengender. Es war gewöhnungsbedürftig, man hat sich dran gewöhnt, aber ich bin auch froh, wenn es wieder rum ist.
Am Anfang von Corona gab es nach meiner Beobachtung viel Solidarität unter den demokratischen Parteien. Das scheint jetzt ein bisschen anders wieder geworden zu sein. Beispiel Rühlke, Fraktionschef der FDP in ihrem Landtag, der nennt die Regierungsarbeit widersprüchlich zerrissen und inkompetent. Sind wir jetzt wieder bei den normalen, althergebrachten politischen Umgangsformen?
Also ich finde es erstmal richtig und gut, dass man in der Anfangsphase wirklich geschlossen geschaut hat, wie können wir schnell Abhilfe schaffen, wie können wir Gelder beschließen, damit die Regierung auch Insolvenzen und so weiter abfedert oder abmildert.
Auch um den Preis, verzeihen Sie, dass man die Parlamente dann als Abnickvereine bezeichnet hat?
Nee, also Parlamente waren keine Abnickvereine, sondern das Parlament ist zusammengekommen, hat Fristen verkürzt. Das ist auch parlamentarische Regel, dass man im Landtag beschließt und die Mehrheit des Landtags hat beschlossen, dass zum Beispiel Fristen verkürzt werden, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit die Regierung schnell handeln kann. Also in dieser Phase war es ja nicht möglich zu sagen, mache ich das eine oder das andere, sondern es ging um Tempo. Und jetzt, Wochen später, finde ich, ist es auch absolut berechtigt und richtig, zu fragen, sind die Maßnahmen, die getroffen worden sind, auch die richtigen? Macht die Regierung das richtig? Ich meine, die Aufgabe des Parlaments, eine der wesentlichen Aufgaben, ist ja, Regierungshandeln zu kontrollieren, ja, und zwar im Nachhinein. Und das ist genau der Zeitpunkt. Und ich finde, das ist auch die Rolle und die Aufgabe des Parlaments, insbesondere der Opposition, der Regierung sehr genau auf die Finger zu schauen. Und wenn sie was entdeckt, auch zu hinterfragen.
Bedeutet Kritik an bestimmten Einschränkungen, die es ja nun in massiver Art gegeben hat, sind nicht nur berechtigt, sondern auch sinnvoll und notwendig. Und zum Zweiten, Demonstrationen, wie sie jetzt seit geraumer Zeit an Samstagen meistens in bestimmten Städten, auch in Stuttgart stattfinden, sind vollkommen in Ordnung.
Also Kritik muss erlaubt sein und ist auch nötig. Also ich finde es auch richtig, es waren Rieseneinschnitte. Solche Einschnitte gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und deshalb ist es jetzt schon die Zeit. Und ich finde, die Debatten können und müssen zum einen im Parlament geführt werden. Deshalb auch letzte Woche heftige Debatten, das gehört dazu. Aber ich finde, die Debatten müssen auch in der Gesellschaft geführt werden. Und dass Menschen demonstrieren, auch gegen diese Einschränkungen. Auch das gehört zur Demokratie. Das zeigt, dass dieser Rechtsstaat, dass diese Demokratie funktioniert und dass wir eine wache Zivilgesellschaft haben.
Ja. Wobei unabhängig von den Teilnehmern und deren politischer Ausrichtung man durchaus ja die Frage stellen kann, ob man in solchen Zeiten Demonstrationen mit 5.000 oder 10.000 Leuten genehmigt und auf der anderen Seite diese massiven Einschränkungen hat, beispielsweise in Alten- und in Pflegeheimen.
Also ich finde, das Demonstrationsrecht unter Einhaltung der Abstände und so, es gibt ja Auflagen, das gehört zur Demokratie, das müssen wir aushalten und das ist auch richtig so. Und ich finde es auch falsch, wenn man die Demonstranten insgesamt, da, das ist ja eine ganz bunte Mischung von Verschwörungstheoretikern, rechts, links, vielleicht, keine Ahnung, Verschwörungstheoretikern und so weiter. Aber das sind auch Menschen, die Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben. Auch die haben das Recht zu demonstrieren. Und deshalb, finde ich, sollte man zum einen die Demonstranten wirklich auch differenziert betrachten und nicht alle in eine Schublade stecken und denken, die spinnen. Nee, das muss die Demokratie aushalten und wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Es hat im Zusammenhang mit Corona jetzt im Laufe der Zeit auch eine politische Diskussion stattgefunden. Wolfgang Schäuble beispielsweise, also Ihr Parlamentspräsidentenkollege aus Berlin, hat gesagt, nicht das Recht auf Leben steht an erster Stelle, sondern die Würde des Menschen. Würden Sie das so unterschreiben?
Ich persönlich schätze Herrn Schäuble sehr, aber diesen Satz würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde, in dieser Zeit Bekämpfung der Pandemie oder Eindämmung und Leben zu schützen, da kommt für mich Artikel 2 Absatz 2 mehr in den Fokus und ist für mich entscheidender, wo drin steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Ja.
Und das war ja auch die Begründung für die massiven Einschränkungen, die wir haben. Also das ist für mich entscheidender in dieser Phase.
Jetzt kommen wir, was das Recht auf Leben angeht, zu dem zweiten prominenten Politiker, Boris Palmer, ein Parteifreund oder Kollege von Ihnen, der sinngemäß gesagt hat, möglicherweise retten wir bei dem, was wir da veranstalten, Leute, die ein halbes Jahr später sowieso tot wären. Was an diesem Satz ist falsch?
Also ich finde, erstmal müssen wir feststellen, auch Boris Palmer, dass wir noch ganz wenig über diesen Virus kennen. Also über den Verlauf der Krankheiten, auch junge Menschen. Ich meine, Boris ist ein kluger Mensch. Ich habe schon viele Podien mit ihm bestritten. Die Debatten sind immer sehr lebendig. Ist ein streitbarer, kluger Kopf, wie gesagt. Aber er hat ja auch ein Buch geschrieben. Sein letztes Buch heißt, glaube ich, Erst die Fakten, dann die Moral. Mhm. Und ich finde, Boris müsste sich auch bei sich selbst diesen Anspruch gelten lassen. Und das macht er eben nicht, weil wir zu wenig wissen, Krankheitsverlauf der Jungen, wie übertragen sie Langzeitstudien und so weiter. Und auch auf seinen konkreten Satz, es gibt ja, wenn man sich Statistiken anschaut, gibt es eben doch die Statistik, dass wenn Menschen ihr 80. Lebensjahr erreicht haben, statistisch immer noch 8 bis 10 Jahre Lebenszeit vor sich haben. Von dem her kann ich sagen, lieber Boris, auch bei dir gilt erst die Fakten, dann die Moral.
Aber auch da kann man auch von der anderen Seite argumentieren. Also es gibt einen Rechtsmediziner in Hamburg, der hat knapp 200 Corona-Tote obduziert und ist zu dem Ergebnis gekommen, die allermeisten alt bis sehr alt, fast alle schwere Vorerkrankungen, ein paar Jüngere, die dann auch Vorerkrankungen haben und die Jüngeren, die gestorben sind, die Ausnahme von der ansonsten gültigen Regel.
Ja, aber trotzdem, das sind jetzt 200 Leute untersucht worden. Die Wissenschaft selber erringt doch jeden Tag neue Erkenntnisse. Wir müssen das annehmen und akzeptieren. Das ist ein Virus, über den wir und die Wissenschaft, die Medizin einfach zu wenig wissen. Und deshalb müssen wir einfach vorsichtiger sein. Und ich finde, Boris ist ja als Oberbürgermeister auch ein Repräsentant eines Staates, des Staates. Und ich finde, bei solchen Aussagen, die so polarisieren und die polarisieren natürlich, würde ich mir schon auch in der Sprache eine andere wünschen. Und das kann man auch von einem Oberbürgermeister erwarten.
Es ist eine direkte Sprache und er hat es ja auch mit einer Formulierung angekündigt, sinngemäß, wenn ich es brutal formulieren darf. Ist das ausreichend, einen solchen Menschen aus einer Partei wie der Grünen Partei rauszuschmeißen?
Also erstens gibt es meines Wissens nach keinen Ausschlussverfahren gegen Boris Palmer. Und zweitens, gerade in der Grünen Partei ist ja die Debattenkultur schon sehr lebendig und wir streiten uns schon heftig. Und ich finde, wir müssen auch sehr unterschiedliche Meinungen aushalten können.
Das heißt, er soll drinbleiben?
Also ich persönlich glaube nicht, dass ein Ausschlussverfahren das Richtige ist, sondern ich würde eher an Boris, wobei man muss natürlich auch berücksichtigen, es ist nicht das erste Mal, dass Boris Tabubrüche, Grenzverschiebungen in seiner Wortwahl macht. Ich finde, ein Oberbürgermeister könnte und sollte eigentlich anders auch reden.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Muktarem Aras, Grünen-Politikerin seit inzwischen, glaube ich, auch mehr als 25 Jahren. Sie sind damals nach Mölln und nach Rostock, also auch in jeder Beziehung aufregenden und dramatischen Zeiten in die Grüne Partei eingetreten.
Korrekt? So ist es, ja.
Eine Entscheidung, die Sie wie oft schon bereut haben?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Hatten Sie nie, kann ja kaum sein in fast 30 Jahren, dass man nie Phasen hat, wo man mit seiner Partei so hadert, dass man denkt, hätte ich doch was anderes
gemacht. Es gab sicher schwierige Phasen, wo ich vielleicht nicht mit allem einverstanden war, aber ich habe wirklich den Eintritt in diese Partei noch keine Sekunde bereut.
Okay.
Bin froh, dass ich einfach von Anfang an die richtige Partei gewählt habe.
Wobei in Ihrem Fall, was Ihre politische Karriere angeht, es erstmal über den Stuttgarter Gemeinderat ging und dann, ich glaube 2011,
genau,
die Kandidatur für den Landtag. Und damals haben Sie auch gleich, was nicht selbstverständlich war, in Stuttgart das Direktmandat geholt.
Genau, ich hatte 42,5% das Direktmandat. Und das beste Ergebnis der grünen Abgeordneten. Aber das spricht einfach für den Wahlkreis, das spricht für die Offenheit unseres Landes. Und da ist es relativ egal, wo man geboren ist, ob und welcher Religion man angehört, sondern entscheidend sind, was man macht. Und das ist das Schöne an diesem Land.
Und dass man sich auch als Teil dieses Staates versteht.
Genau.
In Ihrem Fall, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, absolut.
War schon immer so, also als Sie aus der Türkei oder aus Ostanatolien, um präziser zu sein, nach Deutschland gekommen sind, hat Ihre Mutter Ihnen, glaube ich, mit auf den Weg gegeben, dass die Chancen, die man als Mädchen und als Frau in Deutschland hat, ungleich größer sind als in der Türkei?
Ja, und zwar vielleicht auch deshalb, meine Mutter durfte seinerzeit nicht in die Schule, weil sie einfach ein Mädchen war. Mhm. Und das hat sie ihrem Vater bis zum Schluss nie verziehen. Und für sie war das klar, okay, unsere Kinder müssen später ein selbstbestimmtes Leben führen, auf ihren eigenen Füßen stehen und vor allem die Mädchen. Und sie haben uns wirklich, das war immer der Spruch, dieses Land bietet euch Möglichkeiten, die unsere Heimat uns nie gegeben hat. Mhm. Ihr müsst einfach nur anständig und fleißig sein. Sie wussten ja nicht, wie schwierig dieser Weg auch sein kann, aber das war immer das Motto. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich solch eine starke Mutter hatte, die sich so für Frauenrechte eingesetzt hat.
Und auch was ihr ganz persönlicher Weg angeht, über Hauptschule, dann Abitur nachgeholt, ein Studium, sich selbstständig gemacht. Abgesehen von der eigenen Leistung, die man da ja auch bringen muss, haben Sie auch Hilfe, Unterstützung, Solidarität aus diesem Land hier erfahren?
Auf jeden Fall. Also es fängt schon damit an, dass wir, als wir neu hierher gekommen sind, wirklich mit offenen Armen empfangen wurden. Also ich erinnere mich noch gut an meine erste Schulstunde. Ich wurde in der Hauptschule eingeschult, natürlich ohne ein Wort Deutsch, wurde neben einem blonden Mädchen mit schönen Wuschelhaaren hingesetzt. Später stellte sich heraus, ist die Annette. Und ich habe die Aufgabe am Platz gelöst, Mathe. Aha. Und ohne dass ich ein Wort verstand, streckte sie meine Hand in die Höhe und auf einmal war ich an der Tafel und musste die Aufgabe lösen. Also das heißt, es wurde nicht geschaut, was kann sie nicht, sondern was kann sie.
Okay.
Und das macht ganz viel aus.
Als Parlamentspräsidentin sind Sie zur Überparteilichkeit, zur Objektivität, zur Neutralität verpflichtet. Gelingt Ihnen das, wenn Sie auf die letzten 4 Jahre zurückgucken?
Ich würde sagen, ja.
Ja. Ich frage auch deshalb, weil zu den Parteien, die im Parlament vertreten sind, auch die AfD gehört, eine Partei, die Sie, glaube ich, mal bezeichnet hat als den lebenden Beweis für die Islamisierung Deutschlands.
Ja, ich sage, ich vertrete den gesamten Landtag von Baden-Württemberg, also alle 5 Fraktionen, egal ob es Ihnen passt oder nicht. Und wenn es einer Fraktion oder einzelnen Abgeordneten nicht passt, dann ist es deren Problem.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit der AfD, die nicht unter dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfindet, wenn Sie sich beispielsweise für irgendein Treffen mit denen mal für eine Stunde in irgendeinen Raum zurückziehen?
Also ich gehe wirklich in meiner Arbeit so vor, dass ich sage, man kann politisch völlig unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss fair und respektvoll, man muss anständig miteinander umgehen. Und das Gleiche erwarte ich von meinem Gegenüber.
Passiert das auch im Alltag mit der AfD?
Im Großen und Ganzen ja. Es gibt natürlich auch einzelne Abgeordnete, die ein sehr großes Problem damit haben. Da muss ich gar nichts machen, sondern dass ich da sitze, ist für sie schon die höchste Strafe. Also ich verkörpere praktisch alles, was Teile der AfD hassen. Eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, dann eine auch noch zugewanderte, eine Grüne, eine nichtchristliche. Also da kommt einfach alles zusammen, aber da kann ich nicht helfen.
Wenn Sie sagen Teile der AfD, gibt es dann auch den anderen Teil der AfD, der sich möglicherweise nicht so laut artikuliert, mit dem Sie sehr wohl vernünftig zusammenarbeiten?
Also ich bin ja als Landtagspräsidentin, ich bin Behördenleiterin, also Landtagsverwaltung. Und wir als Landtagsverwaltung sind wirklich auch Dienstleister für alle Fraktionen. Und da unterscheiden wir auch nicht nach Farbe, wenn die Fragen haben und so weiter. Da kriegt die AfD genau die gleiche Beratung wie alle anderen Fraktionen auch. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Es gibt aber Ausreißer und es gibt einzelne Abgeordnete, wie gesagt, die ein Riesenproblem damit haben, alleine mit meiner Anwesenheit. Mhm. Aber denen kann ich nicht helfen. Da kann ich nur sagen, Leute, schaut ins Grundgesetz. Das ja. Grundgesetz unterscheidet nicht zwischen Staatsangehörigkeiten, erste, zweite Generation, was weiß ich, sondern Deutsche ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Punkt.
Aber wenn ich es richtig sehe, beklagen zumindest Teile der AfD, dass sie da nicht gleich gewichten, ja, dass sie beim Rauswurf von AfD-Leuten oder ehemaligen AfD-Leuten wie Gideon oder auch Fichtner deutlich schneller und sehr viel radikaler unterwegs sind als bei anderen und an Vertretern anderer Parteien.
Also das stimmt so nicht. Wir haben eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung ist ein Regelwerk, wie so eine Parlamentssitzung abläuft, die parlamentarische Arbeit. Und dieses Regelwerk hat der gesamte Landtag zusammen beschlossen. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Und daran muss sich jeder halten. Meine Position ist wie die der Schiedsrichterin. Wenn die Schiedsrichterin auf dem Feld dem Spieler die rote Karte zeigt, dann geht doch auch keine Debatte los, sondern der Spieler muss das Feld räumen und dann kann man danach immer noch mit Videobeweis, was weiß ich, jetzt haben wir zwar keinen Videobeweis in dem Sinne, aber die Abgeordneten können ja gegen meine Entscheidung vorgehen. Sie können Einspruch einlegen, Sie können sogar klagen.
Warum stellt die AfD keinen stellvertretenden Parlamentspräsidenten? Ist das nicht auch eine Form von Ausgrenzung?
Das ist keine Ausgrenzung, sondern wir haben in der Geschäftsordnung keine festgelegte Anzahl von Vizepräsidenten. Und daher ist es keine Ausgrenzung, sondern das hat diese Legislatur so entschieden. Es gab immer unterschiedliche Varianten. Mal gab es zwei, mal gab es sogar drei Vizepräsidenten. Jetzt ist es eine. Also es hat nichts mit der AfD zu tun.
Wenn wir mal 10, 15 Jahre zurückgehen und hätten damals die Vorstellung gehabt, eine Frau, die mit 12 Jahren aus Anatolien, nicht deutsch sprechend und aus einer liberalen muslimischen Familie kommend, in Deutschland aufschlägt und dann wird sie Parlamentspräsidentin. Also wenn man da gewettet hätte, hätte man relativ hohe Gewinne einfahren können.
So ist es, Sie sagen es.
Ja. Wie ist denn Ihre Familie damit umgegangen? War das für die ein völlig klarer Weg, den die Tochter beispielsweise, was ihre Eltern angeht, gegangen ist oder waren die auch überrascht?
Also meine Familie hat mich immer unterstützt, vor allem meine Eltern, und waren sehr stolz auf die Leistung, die ich dann letztendlich an den Tag legen konnte, aber auch mit ihrer Unterstützung. Von dem her überrascht waren sie nicht wirklich, weil sie immer wussten, ich ackere auch viel. Also ja. Es ist ja auch kein Geschenk, sondern man arbeitet ja auch was dafür, auch wenn ich viel Unterstützung hatte. Und meine Mutter hatte immer den Spruch, also wenn ich, und vor allem weil meine Brüder jetzt nicht politisch aktiv sind, hat sie immer gesagt, also es ist ja schön, studiert zu haben, einen guten Beruf zu haben, aber man kann doch noch viel mehr in diesem Land machen. Wenn ich in eurem Alter hierher gekommen wäre, ich wäre mindestens Oberbürgermeisterin geworden. Also von dem her war das für die irgendwie normal, nicht normal, aber was Passendes.
Also was Ihre Karriere angeht, Sie haben dann Wirtschaftswissenschaften studiert in Stuttgart-Hohenheim, haben dann ein Steuerberatungsbüro aufgemacht vor vielen Jahren, das heute noch existiert.
Ja.
Aber mit Ihnen aus juristischen Gründen nichts mehr zu tun hat, vermutlich?
Nein. Also ich bin die Inhaberin meiner Kanzlei nach wie vor. Und ich habe 12, 14 Beschäftigte. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich finde, das schadet der Politik auch nicht, wenn man eine andere Perspektive in die Politik einbringt.
Da gibt es keine Interessenkonflikte als Parlamentspräsidentin und als Privatunternehmerin?
Nein, da gibt es keine Interessenkonflikte, wobei ich meine eigene Leistung natürlich auf ein Minimum reduziert habe, aber es gibt keine Interessenskollision. Und in der Corona-Pandemie habe ich dann schon auch sehr viel natürlich auch hautnah mitgekriegt, was das mit den Menschen ausmacht, mit Selbstständigen, mit Unternehmen und so weiter.
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, bei dem wir vorhin schon waren, Boris Palmer betreffend, dass alles seine zwei Seiten hat und so wichtig das Leben von Menschen ist und so schützenswert jedes Leben von Menschen ist. Auf der anderen Seite gibt es halt Kollateralschäden, die zum Teil auch ganz, ganz heftig sind.
So ist es. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, auch wenn wir es gerne mehr Wissen hätten. Das ist so komplex, dieser Virus. Und wir haben einfach noch zu wenig Wissen. Deshalb tasten wir uns ja auch immer in kleinen Schritten heran. Und es gibt keine einfache Antwort darauf. Es geht immer Gesundheitsschutz versus auch funktionierendes Staat. Ja. Also wie funktioniert unsere Gesellschaft? Und das abwägen, das ist eine ganz schwierige, komplexe Aufgabe.
Also wenn Sie mal nach links und rechts gucken oder nach oben und nach unten, oben Laschet, relativ liberal, früh aufmachen, in NRW, Söder, relativ harte Linie, ist Baden-Württemberg da halbwegs vernünftig platziert?
Also es scheint jetzt, dass Baden-Württemberg relativ gut platziert ist und war, aber ob unsere Maßnahmen wirklich richtig waren, das werden wir, glaube ich, erst im Rückblick feststellen können. Mhm. Aber im Augenblick scheinen sie die richtigen zu sein.
Eigentlich wollten wir über die politische Kultur und die Änderungen bzw. Veränderungen innerhalb der politischen Kultur sprechen. Die AfD sitzt auch seit 4 Jahren im Landtag, ist, glaube ich, mit 15% reingewählt worden. Damit die größte Oppositionspartei. Die AfD ist demokratisch gewählt. Ist sie auch eine demokratische Partei?
Das müssen andere bewerten, aber die AfD ist heute aktuell nicht mehr die größte Oppositionsfraktion, weil innerhalb der AfD einigen Wechsel gab, beziehungsweise Abgeordnete die AfD verlassen haben. Deshalb ist jetzt die stärkste Fraktion, Oppositionsfraktion, die SPD.
Die ja bei der Wahl vor 4 Jahren nur 12%
genau, gekriegt hat. Genau, die hatte 12, aber auf jeden Fall von der Anzahl der Abgeordneten ist die SPD jetzt stärkste Oppositionsfraktion, nicht mehr die AfD.
Hat sich der Ton, hat sich das Klima, die Atmosphäre im Lauf dieser letzten 4 Jahre im Parlament verändert?
Deutlich. Also der Ton ist unglaublich rauer geworden. Wir haben so viele Ordnungsrufe erteilen müssen, die Vizepräsidentin Frau Kurz und ich, wie noch nie zuvor. Also in der letzten gesamten Legislatur wurde zum Beispiel kein einziger Ordnungsruf erteilt. Mhm. In dieser Legislatur haben wir mindestens 13, 14 Ordnungsrufe irgendwie um den Dreh rum. Wir hatten mehrere Sitzungsausschlüsse. Das gab's eigentlich auch nicht. Und ich musste sogar die Polizei bitten, Landtagsabgeordnete aus dem Saal zu begleiten. Das gab es in der Geschichte noch nie. Das zeigt, wie hart, wie rau der Ton geworden ist.
Also diese Ausschlüsse und diese Polizeieinsätze, die gab es gegen AfD-Abgeordnete oder ehemalige AfD-Abgeordnete. Was die Ordnungsrufe angeht, gingen die auch ausschließlich Richtung AfD oder auch an andere Parteien, weil die ja möglicherweise sich in ihrem Ton auch etwas verändert haben?
Aus der Erinnerung meine ich, dass ein Ordnungsruf an einen Abgeordneten aus der Grünen Fraktion ging und alle anderen Ordnungsrufe an die AfD-Abgeordnete oder ehemalige AfD-Abgeordnete.
Der persönliche Umgang, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, weil Sie ja auch mit AfD-Leuten dann über Geschäftsregularien sich auseinandersetzen müssen. Der ganz normale Umgang. Kubicki hat mal über seine Erfahrungen als stellvertretender Parlamentspräsident in Berlin gesagt, also dieses Handschlag verweigern fände er eigentlich falsch, weil diese Form von Ausgrenzung überhaupt gar nichts brächte. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Also es gibt einfach bestimmte Anstandsnormen und Begrüßungsrituale, die bei uns üblich sind, jetzt in der Pandemiezeit ausgesetzt. Ja. Aber selbstverständlich gebe ich auch AfD-Abgeordneten die Hand behandle sie genauso respektvoll und anständig wie jeden anderen. Aber auf der anderen Seite erwarte ich den respektvollen und anständigen Umgang auch mir gegenüber. Das muss beidseitig geben. Aber ich sage immer, ich habe die Hoffnung, dass am Schluss der Anstand gewinnt. Deshalb immer anständig bleiben.
Haben Sie, was den Umgang mit der AfD angeht, manchmal das Gefühl, dass die anderen viel zu häufig über die Stöckchen gesprungen sind, die die AfD jeweils hingehalten hat?
Ich glaube, dass man sich im politischen Raum insgesamt überlegen muss, wie man sich argumentativ inhaltlich mit der anderen politischen Seite auseinandersetzt und nicht sofort in eine Empörungswelle, weil letztendlich bringt es gar nichts, sondern es im Parlament muss man inhaltlich streiten und manchmal passieren ja Grenzverschiebungen, Tabubrüche. Ich meine, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten haben oder eine Resolution beschließen. Ich hätte mir nicht im Leben hätte ich vor wenigen Jahren daran gedacht, dass wir in diesem weltoffenen Land von Baden-Württemberg im Parlament eine Resolution gegen Antisemitismus brauchen. Aber das brauchen wir leider. Und das zeigt, dass auch Grenzverschiebungen passieren. Deshalb, man kann es menschlich zwar auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite im politischen Raum muss man sich politisch inhaltlich auseinandersetzen.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Muktarem Aras, der baden-württembergischen Landtagspräsidentin, einer Frau, die, wie soll ich das formulieren, türkisch-kurdische oder kurdisch-türkische Wurzeln hat?
Kurdisch-türkisch.
Kurdisch-türkische Wurzeln und frage, wie oft noch in die Türkei fährt?
Privat fahre ich jetzt gar nicht mehr. Und zwar habe ich mir vorgenommen, solange Erdogan diese menschenverachtende Politik macht, gegen seine Kritiker so vorgeht, gegen Journalisten, will ich in diesem Land mich privat frei nicht aufhalten. Daher bin ich nur noch zu Aufenthaltszwecken, die zwingend sind, also okay. Beerdigung. Mhm. Das war mein letzter Aufenthalt eigentlich.
Wobei Erdogan natürlich auch, andere Seite der Medaille, viel Unterstützung erfahren hat, beispielsweise auch von türkischen Mitbürgern, die in Deutschland leben und ihn gewählt haben?
Ist richtig, aber heißt ja nicht, dass ich ihn unterstützen muss. Und deshalb ist es meine Schlussfolgerung. Und auch bei diesem, die hier Lebenden haben ihn unterstützt. Also zum einen habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis dafür. Denn gerade Menschen, die hier leben und von diesen Freiheiten profitieren, die laufen letztendlich einem Politiker hinterher, unterstützen einen, der genau diese Rechte in einem anderen Land massiv einschränkt. Deshalb habe ich kein Verständnis. Auf der anderen Seite sollte man das auch nicht überbewerten, denn die meisten sind doch nicht wählen gegangen. Aber die, die wählen gegangen sind, da hat er eine große Mehrheit bekommen, bedauerlicherweise.
Wenn Corona irgendwann rum ist, was können wir für unser ganz persönliches, privates Leben erstmal auch lernen? Was denken Sie?
Ich hoffe, dass wir uns alle ein bisschen darüber Gedanken machen, welche Lehren wir daraus ziehen. Also ganz privat, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist wesentlich? Wir sagen ja so gern in dieser Zeit, was ist systemrelevant? Aber ich könnte auch fragen, was ist in meinem Leben wirklich so wichtig? Muss jede Art von Reise, von Besprechung, von was weiß ich, sein oder nicht? Das sind Fragestellungen im individuellen Bereich. Und in der gesellschaftlichen Debatte wünsche ich mir schon, dass wir uns überlegen, was ist systemrelevant und wie gehen wir mit diesen systemrelevanten Berufen tatsächlich auch nach der Pandemie um. Nicht, dass wir es vergessen.
Krankenschwester, Krankenpfleger.
Nicht nur die Care-Berufe, auch Reinigungskräfte, die vergisst man gerne. Viele andere Bereiche, Feuerwehr, Polizei und so weiter, das sind alles systemrelevante Berufe, die diese Gesellschaft, die unser Leben am Laufen halten. Mhm. Heute applaudieren wir alle. Aber wichtiger ist, langfristig sich Gedanken zu machen, wie wir ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Und ich finde, eine wichtige Lehre wäre für mich schon, dass man das Gesundheitswesen, ich bin sonst ein sehr global denkender Mensch. Aha. Aber es kann nicht sein, dass wir unsere Gesundheitsausstattung, Medikamente, Beatmungsgeräte, dass wir die Produktion aus Kostengründen nach China verlagern und von einer Firma oder wenigen abhängig sind. Das müssen wir umstellen.
Und die Antibiotika aus Indien kommen.
Eben.
Was das Politische angeht, am Anfang von Corona plötzlich ein parteiübergreifender Konsens darüber, was jetzt zu tun ist. Ein Beleg dafür, dass in Krisensituationen das auch wiederholbar ist? Oder geht jeder jetzt ab sofort wieder seinen ganz eigenen Weg?
Also ich bin wirklich froh, in diesem wunderbaren Land zu leben, wo man in dieser Pandemie, am Anfang ging es um die Bekämpfung dieser Pandemie und dass da alle die Parteiperspektive außer Acht gelassen haben, sondern zusammen die Exekutive unterstützt haben, wie können wir die Folgen abmildern. Das war sensationell und das ist auch beispielgebend weltweit, finde ich. Und jetzt ist die Phase, wo man auch im politischen Raum wieder zivilisiert streiten kann. Das gehört dazu.
Das war Ihr Schlusswort. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, Herr Heim.
Eins gehört. SWR 1.